Börsenradio Network AG. Der Börsenpodcast. Die Expertenmeinung.
Schönen guten Tag, Fritz mein Name. Ich bin der Chefredakteur vom Zürcher Finanzbrief und freue mich heute auf das Interview mit Ihnen.
Ja, und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Die Talfahrt am Aktienmarkt, die scheint ja fast schon wieder vorbei zu sein, bevor sie so richtig in Gang gesetzt hat. Seit Freitag hat der DAX rund 3% zulegen können, übersprang die 18.000er Marke mit Leichtigkeit. Noch am Freitag dachte man, ja, mit Tesla, Nvidia kommt die Trendwende nach unten. Sind wir denn bei den US-Werten trotzdem nicht viel zu sehr überkauft?
Na gut, also wir sind insofern in einer Schieflage, dass wir ganz wenige Titel haben, die den gesamten Markt oben halten. Das haben wir ja schon seit Herbst, dass die großen Magnificent Seven, die glorreichen Sieben, quasi alles vorantreiben. Wir haben aber die gute Situation seit dem ersten Quartal, dass der Rest des Marktes langsam hinterherkommt. Und das brauchen wir auch. Wir brauchen für eine langanhaltende Rallye brauchen wir eine Breite des Marktes. Es darf nicht alles nur fokussiert sein auf wenige Titel. Aber ich denke, da sind wir auf einem guten Weg.
Wenn wir auf einem guten Weg sind, das wird sich zeigen. Man insgesamt berichten ja jetzt in den kommenden Tagen 180 Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 40% beim S&P 500. Im Wochenverlauf stehen Geschäftszahlen an von zum Beispiel IBM, Facebook, Mutter, Meta, Google Mutter, Alphabet. Tesla legte nachbörslich 12% zu. Nicht wegen guten Zahlen, sondern wegen der Ankündigung, dass neue Modelle früher kommen werden. Also zeigt das die Resilienz des Marktes. Sobald eine gute Nachricht kommt, zack, springen die Anleger wieder auf, bei tieferen Kursen wieder auf, bei tieferen Kursen wieder auf. Also ich meine, wohin soll denn diese Rallye noch führen?
Also bei zum Beispiel Tesla muss man natürlich einschränkend sagen, dass vorher auch ein sehr starker Abverkauf der Aktien da waren. Die Aktie war vor den Zahlen ganz klar kurzfristig überverkauft. Der Bericht war nicht großartig gewesen. Die Zahlen waren vor allem durch externe negative Sonderfaktoren beeinträchtigt. Aber sie haben gezeigt, dass sie weiterhin gutes Geld verdienen können. Und sie haben auch gesagt, okay, sie arbeiten jetzt daran, neue Modelle möglichst schnell in den Markt zu bekommen, was ja in der Vergangenheit ein Problem war, dass die Sachen einfach angekündigt wurden und dann immer weiter hinausgeschoben wurden. Insofern der Rebound, den wir jetzt gesehen haben nach den Zahlen, würde ich jetzt nicht zu überbewerten, weil insgesamt das Problem bei Tesla immer noch vorhanden ist, dass zu wenig Wachstum da ist. Und Wachstum ist auch das Thema, weswegen wir die Rallye haben. Es hängt alles nur daran, dass wir weiterhin diese enorm hohen Wachstumsraten sehen, vor allem bei den Großen, aber dass halt auch der Rest hinterherkommt, der Rest des amerikanischen Marktes vor allem, der ja die gesamte Rallye, sage ich mal, oder die Rallye-Impulse weltweit mit sich bringt. Also es geht natürlich in dieser Woche dann um die großen Titel und ob sie die Wachstumsraten halten können, die wir jetzt in der Normalisierungsphase der letzten Quartale gesehen haben. AI ist natürlich ein wichtiges Thema, ganz klar. Digitalisierung, das Wachstum im Cloud-Business, das sind alles die Punkte, auf die sich natürlich dann der Fokus legen wird. Aber wir haben ja auch im Vorfeld der Zahlen eine leichte Konsolidierung gehabt. Von daher gehen wir jetzt nicht völlig überreizt in die Zahlen. Aber am Ende geht es nur um das Wachstum. Und da möchte ich darauf hinweisen, dass es vor allem um das sequentielle Wachstum geht. Es geht jetzt weniger darum, der Vergleich zum Vorjahr, sondern mehr halten wir die hohen Wachstumsraten. Und da haben wir dann zum Beispiel bei Nvidia ein deutliches Problem, weswegen wir auch ja Freitag den Abschlag dann hatten. Die Leute sind sehr nervös, weil sie ganz genau sehen, okay, wir sind mit sehr, sehr hohen Wachstumsraten sequenziell, also zum Vorquartal jeweiligen, sind wir marschiert, aber jetzt fängt sich an, der Trend langsam abzukühlen. Und wir kommen dann halt so aus dem Bereich 22% plus runter in den Bereich 10-15% plus. Und wenn die Erwartungen stimmen, die wir momentan haben, dann landen wir eher im hohen einstelligen Wachstumsbereich, sequenziell gesehen bei Nvidia. Und das wird dann wahrscheinlich nicht mehr ausreichen, um die Rallye noch weiter voranzutreiben.
Und da sind wir eigentlich auch dann bei der Rolle der Notenbanken, speziell bei der Fed. Aber die Frage ist natürlich, ist das Zinsthema durchgespielt? Also statt, wie von vielen Analysten angekündigt, kommen in den USA keine 6 Zinssenkungen mehr, sondern nur eine bis vielleicht keine?
Ja, das ist insofern ein Problem, weil wir halt mit sehr hohen Erwartungen in das Jahr reingegangen sind. 6-7 Zinssenkungen sollte schon im März beginnen. Jetzt sind wir eher dabei gelandet, dass wir nur noch eine erwarten und die wahrscheinlich auch erst im Dezember kommen wird. Das verdaut der Markt jetzt, vor allem erstmal am Anleihemarkt. Aber das wird natürlich das Thema, nimmt Dynamik auch am Aktienmarkt heraus. Und da geht es jetzt im Wesentlichen darum, bekommen wir Inflationszahlen in den kommenden Monaten, die signalisieren, okay, wir gehen jetzt doch Richtung mit einer 2 vor dem Komma vorwärts statt mit der 3. Wir halten uns ja zwischen 3-4%, je nachdem, auf welche Inflationskennzahl Sie schauen. Und wir haben keine Stagnation auf diesem Niveau gesehen. Das ist das, was der Markt momentan verdaut. Und Das hat zu erheblichen Reaktionen geführt. Nicht unbedingt am Aktienmarkt, da sieht man es eher daran, dass die Euphorie etwas nachlässt. Aber wir haben es sehr stark am Devisenmarkt gesehen. Der Dollar wertet sehr, sehr stark auf. Und vor allem auch die Renditen der Staatsanleihen in den USA sind wieder deutlich gestiegen, haben sich, sagen wir mal, in Richtung, wir bewegen uns in Richtung vom Herbst 2023. Das sind ausgesprochen attraktive Niveaus bei den Staatsanleihen. Wir bewegen uns ja zwischen 4,5-4,7% ungefähr. Wer da investieren will, das sind ausgesprochen attraktive Niveaus, die wir auch schon in der Vergangenheit im Zürcher Finanzbrief genutzt haben, um Kaufempfehlungen zu geben. Parallel dazu natürlich auch dann die Auswirkungen auf den europäischen Staatsanleihen, wo auch die Renditen stiegen. Aber das Grundthema, was wir jetzt erstmal haben, wir haben einen Bruch beim Dollar, der die ganze Zeit stagniert hat, vor allem gegen Euro. Und jetzt haben wir eine Aufwertungsphase. Und das hat durchaus auch Implikationen weltweit, weil die Wirtschaft der USA hat ja ein Alleinstellungsmerkmal, weil keine andere große Wirtschaft ist momentan so stark wie die Amerikaner. Und die Erwartung war einfach das gewesen, dass die Zinsen sinken. Das wäre in Ordnung gewesen. Jetzt spreizt sich das Ganze auf. Der Rest der Welt neigt etwas zur Schwäche. Die Notenbanken tendieren dazu, die Zinsen zu senken. Und in den USA haben wir das Niveau, dass die Wirtschaft sehr stark bleibt und die Zinsen hoch bleiben. Das hat über den Devisenmarkt natürlich dann erhebliche Auswirkungen auf den Außenwert der anderen Währungen. Je schwächer eine Währung ist, umso problematischer wird es jetzt, wenn der Dollar so stark ist und man eventuell noch einen starken Dollar-Außenhandel hat. Also das betrifft im Wesentlichen momentan die asiatischen Währungen, die alle unter starkem Abwertungsdruck leiden aufgrund des starken Dollars.
Okay, der Dollar wird vielleicht zum Problem für andere Länder, kann zur Last werden. Gibt es vielleicht nicht noch einen anderen Aspekt? Möchte sich die Welt nicht vom US-Hegemon und dem US-Dollar vielleicht emanzipieren, nennen wir es mal so? Das wirkt sich ja in Zukunft auch auf die Staatsanleihen aus. Man sagt ja auch, einer der größten Fehler des Westens war vermutlich, die russischen Devisenreserven einzufrieren. So nach dem Motto, wer nicht spurt, der verliert seine Gelder. Das will ja kein Land. Also die Abkehr vom US-Dollar, also wer soll denn nun die ganzen US-Schulden bzw. die Schulden des Westens bezahlen?
Ja, das ist eine große Problematik, vor allem weil die Neuverschuldung der Amerikaner einfach, ich sage mal so, aus dem Ruder gelaufen ist und es gibt gar keine Anstalten, das wieder einzudämmen. Also Schuldenbremse oder dergleichen ist kein Thema in den USA. Niemand schaut auf die eskalierende Neuverschuldung und da stellt sich durchaus das Problem, wer kauft das alles? In der Vergangenheit waren das in der Regel immer die Ausländer, aber die Thematik ist natürlich, dass die Amerikaner Konkurrenz bekommen haben durch die Chinesen, sind jetzt die Nummer zwei weltweit. Und das muss sich dann auch über den Devisenmarkt ausdrücken. Der Yuan ist aber natürlich eine kontrollierte Währung und insofern noch keine echte Konkurrenz zum US-Dollar, der weiterhin alles dominiert. Rund 60% des Vermögens weltweit liegt im US-Dollar. Und daraus entsteht natürlich auch im Wesentlichen der Einfluss der Amerikaner. Das wollen sie wahren und da werden sie, denke ich mal, alles auch dafür tun, dass das so bleiben wird. Deswegen auch die Sanktionsmechanismen, die ja inzwischen zur Selbstverständlichkeit fast geworden sind, als, ja, wie soll man sagen, Zuckerbrot und Peitsche. Wenn du dich unserer Politik anschließt, dann werden wir dich nicht sanktionieren und dich unterstützen. Ansonsten arbeitet mit Sanktionsmechanismen, die sich aber natürlich dann irgendwann auch, ja, wie soll man sagen, also an Wirkung verlieren, wenn man das übertreibt. Und da sind sie, denke ich, schon dabei.
Und die Frage ist natürlich auch, wer soll die Schulden kaufen, wenn die Länder sich unabhängig machen? Dann bleibt ja eigentlich nur noch die Notenbank selber übrig.
Ja, da darf man jetzt den Handel nicht unterschätzen. Die Amerikaner sind natürlich ein enorm wichtiger Handelspartner. Und da wird dann der Großteil der Transaktionen in US-Dollar abgehandelt. Das wollen ja gerade die Chinesen jetzt verändern und sind auch aktiv dabei. Aber wenn man sich so die Zahlen anguckt, der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, dann werden rund 88% aller internationalen Transaktionen immer noch im Dollar abgewickelt bzw. ausgeglichen. Und solange das so ist, hat natürlich der Amerikaner automatisch auch immer einen Nachfrager. Aber der Handel ist meiner Ansicht nach der entscheidende Punkt, dass in Zukunft auch weiter US-Dollar dann gekauft wird.
Tasten wir uns thematisch in Richtung Commodities, starten wir mit Thema Gold. Man ist die Abkehr vom US-Dollar gegebenenfalls auch der Grund oder vielleicht einer der vielen Gründe, warum Gold so steil nach oben geht, teilweise auf 2400 US-Dollar?
Ich denke, dass also die Goldrallye war wirklich jetzt außergewöhnlich, die wir gesehen haben, vor allem in den letzten Wochen seit Anfang März. Das spiegelt in meinen Augen zwei Dinge wieder. Auf der einen Seite selbstverständlich Inflationssorgen, die wieder steigen. Wir haben ja vorhin schon das Thema angesprochen, dass die Renditen auch wieder steigen. Resultiert ja auch aus der Erwartung, dass die Inflation dann doch höher länger bleiben wird als erwartet. Das ist die eine Seite. Die andere Seite aber ist Liquidität. Weil wenn Sie ein Portfolio haben und Sie gehen davon aus, dass es auch irgendwann eine Korrektur geben wird, und wir haben ja nun sehr starke Kursgewinne am Aktienmarkt gesehen, dann möchten Sie etwas haben, das Sie auch verkaufen, auch liquidieren können, wenn es dann mal ein bisschen schwieriger, ein bisschen holpriger wird. Und da ist Gold natürlich eine passende Möglichkeit, die ins Portfolio hereinzunehmen und dann später zu liquidieren, wenn man Liquidität im Portfolio braucht, um vielleicht zum Beispiel Verbindlichkeiten nachzukommen oder auf der anderen Seite andere Assets zu günstigeren Preisen aufzukaufen.
Commodities, auch im Energiebereich. Was sind denn die Trends aus Ihren aktuellen Empfehlungen, zum Beispiel aus Ihrem Rohstoffbörsenbrief?
Also was wir empfehlen grundsätzlich ist, auf die Schieflage am Ölmarkt einzugehen. Die OPEC-Staaten 2023 haben ja die Produktion sehr stark gesenkt. Wir sind bei einer Reduktion von 2,2 Millionen Barrel pro Tag. Und sie haben jüngst bestätigt, dass sie das auch beibehalten werden bis Jahresende. Im vergangenen Jahr war das in Ordnung gewesen, weil wir alle aufgrund der stark steigenden Zinsen davon ausgegangen sind, okay, wir werden wahrscheinlich eine Rezession bekommen, eventuell eine tiefere. Das senkt natürlich dann automatisch auch die Nachfrage. Jetzt stellt sich heraus, nein, die Wirtschaft weltweit, vor allem in China, aber auch vor allem natürlich in den USA, läuft viel stärker als geplant, als erwartet. Und das zieht automatisch dann auch eine höhere Nachfrage nach sich. Das heißt, die Nachfrage fällt dieses Jahr viel höher aus als erwartet. Aber die OPEC sagte, nein, wir möchten gerne den Preis höher sehen für Öl und belassen die Produktionskürzung so wie im letzten Jahr. Das führt natürlich zu einer Schieflage zwischen Angebot und Nachfrage und drückt den Kurs für Öl. Und in der Regel sind das relativ stabile Trends. Von daher sind wir jetzt da mit reingegangen. Wir haben halt empfohlen, vor allem die großen amerikanischen Majors sich anzuschauen, da deren Margen bei Weitem über dem liegen, was in Europa angeboten wird. Also um das ins Verhältnis zu setzen, ein europäischer Major wie BP oder Shell verdient etwa die Hälfte dessen, was sein amerikanischer Konkurrent verdient. Und das drückt sich natürlich in den Bewertungen aus und es drückt sich auch in dem Trend der Aktien aus. Wir haben dann zum Beispiel ein Titel wie ConocoPhillips empfohlen. Ein Zwerg im Vergleich zu jemandem wie Exxon oder wie Shell. Aber die haben eine Nettomarge, die knapp an 20% heranreicht und sind international im Geschäft, nicht nur auf die USA beschränkt, sondern sind in Europa, sind in Asien in der Produktion. Von daher sehr interessant. Die berichten jetzt demnächst und haben immer noch eine interessante Bewertung. Ein anderer Titel, den man auch nehmen kann, der sehr trendstabil ist, ist Williams Companies. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, seit Jahrzehnten ein Pipeline-Netz aufzubauen in den USA, wo das Erdgas dann transportiert wird. Und die Amerikaner sind ja inzwischen Nettoproduzenten. Die Erdgasproduktion ist erheblich. Und Williams Companies verfügt über ein Pipeline-Netz, was mehr als 30.000 Meilen, also knapp unter 50.000 Kilometern groß ist und hat dadurch sehr stetige Erträge und liefert die auch an die Aktionäre ab in Form einer ausgesprochen hohen Dividende. Wir liegen aktuell bei 4,9% ungefähr. Und selbst in schwierigen Phasen, nehmen wir mal zum Beispiel den März 2020, haben sie immer noch gezahlt. Also ein ausgesprochen trendstabiler und dividendenstarker Titel.
Kommen wir nach Europa. Wie sieht es denn hier mit den Zinssenkungen aus im Euro-EZB-Land? Und wenn es welche gibt, wer werden denn die Gewinner sein?
Die Situation ist natürlich jetzt sehr spannend geworden. Ursprünglich war die Erwartung gewesen, dass die EZB der Fed folgt. Inzwischen hat sich das Bild so weit verschoben, dass aufgrund der schwächeren Konjunkturentwicklung in Europa und der durchaus besseren Inflationsentwicklung die EZB die Möglichkeit bekommen hat, ab Juni dann zu senken. Und sie haben ja auch mehrmals bestätigt, dass das ihr Wille ist. Es wird inzwischen sogar darüber diskutiert, ob dann gleich im Anschluss noch eine zweite kommen wird, eine zweite Zinssenkung. Fakt ist aber, die EZB ist bereit und willig, die Zinsen zu senken. Und das hat erhebliche Implikationen. Auf der einen Seite für den Devisenmarkt. Das erklärt zum Teil auch die Schwäche des Euro jüngst. Aber der Immobilienmarkt in Europa hat natürlich durch den sehr, sehr starken Anstieg der Zinsen stark gelitten. Wir haben alle die negativen Nachrichten aus der Branche vernommen in den letzten Quartalen. Jetzt stellt sich die Frage, wenn die Zinsen dann senken, wenn wir dann eine Zinswende bekommen, wer sind dann die Gewinner? Und da muss man sich vor allem auf das Neugeschäft konzentrieren, weniger auf die Immobiliengesellschaften. Die werden auch erleichtert in ihrem Geschäft durch sinkende Zinsen. Aber spannend ist das Neugeschäft. Und da schaut man sich dann natürlich dann an, über wen werden denn neue Kredite, neue Hypotheken abgewickelt? Und in Deutschland gibt es da zwei sehr interessante Titel. Das eine ist die kleinere MLP und dann noch die Hypoport. Beide sind im Bereich der Kreditgeneration, also im Neugeschäft sehr stark engagiert, sind auch im Versicherungsgeschäft natürlich stark engagiert. Hypoport vor allem in der Digitalisierung des gesamten Geschäftes sehr aktiv. Und Hypoport hat ja jüngst auch die vorläufigen Zahlen vorgelegt fürs erste Quartal, die ganz klar gezeigt haben, okay, wir kommen jetzt aus der Bodensohle, sagen wir mal so, heraus. Umsatz plus 15% im ersten Quartal und auch die Profitabilität steigt wieder. MLP bekommen wir dann im Mai geliefert, die Zahlen. Aber da geht es im Wesentlichen mehr um ein stetigeres Wachstum. Wir sind da jetzt im letzten Jahr bei 2-3% Wachstum angelangt. MLP kann, wenn das Umfeld gut ist, 7-8% wachsen. Hat eine sehr, sehr schöne EBIT-Marge, also sehr gute Profitabilität von 7-8%, manchmal auch 10, aber das ist dann eher die Ausnahme. Da geht es dann, bei MLP geht es im Markt vor allem auch um eine psychologische Komponente. Die wollen halt sehen, dass MLP mehr als 1 Milliarde Umsatz im Jahr macht und korrespondierend am liebsten auch 100 Millionen Euro EBIT dann schafft. Das sind so die Grenzen, vielleicht dieses Jahr, aber wahrscheinlich erst 25.
Ja, ich glaube, was man verstehen muss bei MLP, die sich jetzt nicht täglich mit dieser Aktie beschäftigen, früher dachte man ja, die verkaufen Versicherungen, aber die haben ja noch viel mehr. Also die haben eine Zielgruppe wie zum Beispiel Ärzte, Zahnärzte und da geht es ja auch um Praxisfinanzierungen und wie starte ich. Und spannend finde ich auch Hypoport. Sie sagten ja, vor kurzem, 22. April, gab es vorläufige Zahlen, prozentual zweistelliges Wachstum und Umsatz und EBIT im ersten Quartal 2024. Am 6. Mai wird CEO Robert Slabke wieder von den Q1-Zahlen berichten. Hypoport hat ja eine ganze Reihe von Firmen, ich glaube 25 Tochterfirmen, Baufinanzierung. Wo läuft es denn da besonders gut?
Ja, das Wachstum kam, wie gesagt, aus dem Neugeschäft im Hypothekenbereich. Also es ist genau der Punkt, auf den ich jetzt gerade gekommen bin. Man muss natürlich auch ein bisschen die Psychologie dahinter sich anschauen bei den Kunden. Es gibt viele, die den Immobilienboom in den vergangenen Jahren verpasst haben. Die Grundstücke waren zu teuer oder man hat nichts bekommen, dergleichen. Zinsen waren damals kein Problem. Und dann hatten wir die Phase im letzten Jahr gehabt, wo dann vermehrt Immobilien im Angebot standen. Aber die Zinsen halt am Steigen waren und alle haben gewartet, okay, wo pendelt es sich ein? Inzwischen beginnt jetzt das Szenario halt zugunsten der Immobilienkäufer zu drehen auf der Zinsseite, während gleichzeitig die Immobilienpreise, wenn es denn Verkäufe gibt, deutlich heruntergekommen sind. Von daher, das ist ganz klar im Hypothekenbereich zu sehen. Das Versicherungsgeschäft auch ist auch ein spannender Bereich, aber das Wachstum jetzt kommt aus dem Hypothekenbereich meiner Meinung nach.
Herr Fritz, vielen Dank für den Einblick in die Zürcher Börsenbriefe. Welche Börsenbriefe bieten Sie denn an? Was ist denn der Inhalt?
Wir haben drei Produkte im Angebot. Wir haben den Zürcher Trend, der schon seit mehr als 60 Jahren veröffentlicht wird. Der Zürcher Trend ist vor allem fokussiert auf den kurz- bis mittelfristigen Bereich, also da Chancen wahrzunehmen, Trading Long und Short. Also das ist sehr opportunitätsgetrieben. Der Zürcher Finanzbrief ist unser zweites Produkt, wird seit rund 40 Jahren aufgelegt, konzentriert sich vor allem auf den mittel- bis langfristigen Bereich Anleihen, Aktien. Da geht es um Vermögensaufbau bei den Lesern, wie man möglichst attraktive Aktien und Anleihen findet, die man halten kann, möglichst lange und sein Vermögen sukzessive am Kapitalmarkt aufbauen kann. Der dritte Brief, der ist neu bei uns, da haben wir den Zürcher Goldbrief. Den gibt es kostenlos bei uns auf der Webseite zum Download. Der beschäftigt sich vor allem mit dem Edelmetallmarkt, kommt einmal im Monat heraus. Und wir haben das Besondere dabei, dass wir immer namhafte Vertreter aus der Branche haben, die ihr Geschäft erklären, sagen, wie der Markt aus ihrer Sicht sich entwickelt und wie man den am besten spielt, mit welchen Portfolios, mit welchen Titeln und dergleichen.
Vielen Dank. Danke Ihnen.
Vielen Dank fürs Interview.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.